ARD.
Der zweite Gedanke. Der Debattenpodcast von Radio 3 mit Ann-Christine Schenten.
Ich möchte, wenn ich einen Menschen sehe mit rechtem Gedankengut, dann möchte ich versuchen, den zu überzeugen, weil diese Methode, die wir gerade uns, sag ich mal, die nicht AfD wählen, ausgesucht haben, nämlich die sozusagen wegzuschieben, die funktioniert nicht. Es werden ja immer mehr.
Ich glaube, dass Sprachlosigkeit gefährlich ist, weil man dadurch halt weniger Identifikationsräume hat. Und gerade deshalb ist es ganz, ganz wichtig, dass man auch versucht, Grautöne genau anzuschauen, dass man versucht, zwischen den Zeilen zu lesen und versucht zu benennen, so gut es eben geht.
Im zweiten Gedanken geht es jetzt um die Wahlen in Brandenburg. Am Sonntag wird gewählt und mir sitzen zwei Menschen gegenüber, die beide auf unterschiedliche Weise mit diesem Bundesland verbunden sind und das in ihrer Arbeit zum Ausdruck bringen. Ruth-Maria Thomas und Clemens Tangerding, herzlich willkommen im zweiten Gedanken.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich freue mich, hier zu sein.
Wir fangen an mit Ruth-Maria Thomas. Ich stelle sie kurz vor. Sie sind Autorin und ihr Debütroman Die schönste Version hat es diesen Sommer auf die Longlist des Deutschen Buchpreises geschafft. Und der Roman über eine gewaltvolle Beziehung spielt ja in der Lausitz. Und auch Sie sind dort aufgewachsen, in Cottbus. Darüber sprechen wir gleich. Ich will noch schnell Clemens Tangerding auch vorstellen. Auch Sie haben in diesem Jahr ein Buch vorgelegt, ist im C.H. Beck Verlag erschienen. Rückkehr nach Rottendorf heißt es. Und es geht ja um die Auseinandersetzung mit Ihrem bayerischen Heimatdorf, aber es geht auch um Ihr Leben in Brandenburg. Sie wohnen nämlich in Luckenwalde. Und man könnte sagen, Ihr Buch ist ein Plädoyer für die Auseinandersetzung, auch mit denen, die anders denken oder vielleicht anders politisch wählen. Das heißt, Sie beide sind sehr, sehr eng verbunden mit Brandenburg. Ruth-Maria Thomas, ich habe gerade schon gesagt, Sie sind in Cottbus aufgewachsen. Ihr Roman spielt in der Lausitz. Ist die Lausitz vielleicht noch zu selten auch Schauplatz in der Gegenwartsliteratur?
Also ich würde sagen, ja, auf jeden Fall. Und vor allen Dingen ist sie zu selten Schauplatz von Geschichten, die einfach nur dort spielen, also Kulisse einer Geschichte, ohne den Anspruch zu haben, ein exemplarischer Ostroman zu sein. Ich habe das ganz häufig jetzt schon erlebt in der Rezeption meines Romans, dass mir vor allen Dingen eigentlich nur ausschließlich wirklich von Menschen mit westdeutscher Sozialisation genau gesagt wurde, dass sie sich gewünscht hätten, ich hätte das Nachwendesetting noch mehr beleuchtet. Und das verwundert mich immer so ein bisschen, als wäre quasi die Nachwende so eine homogene Erfahrung und als wäre auch die Lausitz quasi gleichzusetzen mit dem Osten, obwohl es ja spezifisch die Lausitz ist.
Also auch der Anspruch an ostdeutsche Autorinnen, dann auch so über diese Gegend schreiben zu müssen.
Ja, ja, unbedingt. Quasi so einen richtigen Ossi-Roman draus zu machen. Und das wollte ich aber nicht. Ich wollte, dass meine Geschichte da spielt.
Punkt. Ja, ja. Genau, das passiert ja nur am Rande, es ist eben nur Schauplatz. Clemens Tangerding, ich habe gerade schon gesagt, Ihr Buch ist ein Plädoyer für die Auseinandersetzung. Und in Ihrem Buch geht es schon auch stark darum, was ist Brandenburg eigentlich für ein Bundesland, wie ist das politisch auch geformt. Und dieses Miteinanderreden, dafür stehen Sie. Also Sie sagen, Sie möchten eigentlich immer den Dialog suchen. Tun wir das zu selten, also in diese Auseinandersetzung gehen?
Ich denke, wir tun das zu selten. Ich höre oft, gerade auch bei den Zugereisten, die jetzt nach Luckenwalde gezogen sind, ich rede mit allen Leuten, aber mit denen kann man nicht reden. Und wenn ich die dann aber genauer kennenlerne, die Menschen, dann mache ich die Erfahrung, dass die auch mit ganz vielen anderen nicht reden. Mhm. Zum Beispiel mit dem Onkel, der auf jeder Familienfeier fragt, wann wirst du denn eigentlich mal schwanger oder wann heiratest du eigentlich mal? Oder mit dem Bruder, der einem beim Erbe einen übergebraten hat, oder mit dem Chef, der einem keine Gehaltserhöhung gegeben hat, wo man dann lieber kündigt. Also ich mache eher die Erfahrung, dass wir unfähig sind, überhaupt konstruktiv in Konflikte reinzugehen, dass nur beim Thema Reden mit Rechten die Begründung eine andere ist.
Und dieses Thema Sprachlosigkeit, das ist ja auch in Ihrem Roman, Ruth-Maria Thomas, ganz, ganz wichtig. Also Ihrer Protagonistin, die hat in einer gewaltvollen Beziehung gelebt und es geht ja auch viel darum, dass man nicht darüber reden kann. Vielleicht ist das auch eine Annäherung und uns kam in der Redaktion die Idee, Ist das was, was im Osten typisch ist? Sie haben gerade schon angedeutet, es ist eigentlich durch alle Generationen und Herkünfte auch was, was man erkennen kann, dass es schwierig ist, miteinander zu reden. Aber warum war es wichtig, diese Sprachlosigkeit zu thematisieren?
Also ich glaube, diese Sprachlosigkeit gegenüber Dingen, für die es gar keine Sprache gibt, vor allen Dingen für so Grautöne, Zwischenstufen, das ist was komplett Universelles. Es ist natürlich so, dass in der Lausitz durch die DDR- und Wendeerfahrung und jetzt auch nochmal durch den Strukturwandel schon viele Dinge passieren, die neu sind für die Menschen und für die es aufgrund der Neuheit gar keine Sprache gibt. Genau, aber in meinem Roman geht es ja vor allen Dingen um diese Gewalterfahrung und das dazwischen, also dass nicht nur dieses stereotype Bild von Opfern und Tätern und von toxischen Beziehungen, so wie wir sie aus Filmen und Fernsehen kennen, sagt meine Protagonistin ja auch so, sie fühlt sich gar nicht wie die Frau mit blauem Auge und aufgesprungener Lippe von den Plakaten der Telefonseelsorge. Damit kann sie sich gar nicht identifizieren. Und ich glaube, dass Sprachlosigkeit ja gefährlich ist, weil man dadurch halt weniger Identifikationsräume hat. Und gerade deshalb ist es ganz, ganz wichtig, dass man auch versucht, Grautöne genau anzuschauen, dass man versucht, zwischen den Zeilen zu lesen und genau hinschaut und wie durch so eine Lupe das zerlegt und versucht zu benennen, so gut es eben geht. Und dadurch entwickelt sich ja vielleicht auch eine neue Sprache.
Also über dieses Miteinander reden werden wir sicher reden gleich. Und gesprochen wird über die Wahlen in Brandenburg, die jetzt am Sonntag anstehen, ja ganz, ganz viel. Das machen wir ja hier auch. Ich würde gerne jetzt zum Anfang der Sendung noch einmal ganz kurz von Ihnen wissen, Herr Tangerding und auch Ruth-Maria Thomas, wie schauen Sie denn auf diese Wahl am Sonntag?
Ich schaue natürlich sehr gespannt. Ich erwarte, dass die AfD ein sehr gutes Ergebnis erzielen wird, ungefähr gleich auf mit der SPD. Das heißt, dass wir erstmal in einer Situation sind, ähnlich wie jetzt in Thüringen oder in Sachsen, wo wir feststellen werden, das Land ist total gespalten. Und aus meiner Projekterfahrung, ich bin ja 4 Jahre lang durch Deutschland gefahren und habe mit Bürgerinnen und Bürgern in insgesamt 14 Orten erstmal die NS-Zeit aufgearbeitet. Daher sozusagen bin ich überhaupt wieder aufs Land gefahren. Da habe ich die Erfahrung gemacht, dass Leute, die in, wie nennt man jetzt diese Parteien? Ich will sie nicht Altparteien nennen, weil so nennt die AfD sie, aber in den traditionellen Parteien ganz häufig über ihre Mitgliedschaft reden. Ne? Ich bin in der SPD oder auch mal in der FDP. Ich bin bei den Grünen engagiert. Und wir hatten auch AfD-Mitglieder oder AfD-Wähler, die mitgemacht haben, die haben darüber aber nicht gesprochen. Das war für mich eine interessante Erfahrung. Und ich kann jetzt nur sagen, das kann nicht der Weg sein, dass diejenigen, die diese Partei wählen, das einfach heimlich machen, weil sie sonst das Gefühl haben, sie werden irgendwie ausgegrenzt in der Gruppe oder so. Die haben natürlich auch ihre Ausgrenzungsmechanismen, ne, in der Partei, keine Frage. Aber das kann nicht der Weg sein, sozusagen, dass die das verschweigen, was sie wählen, weil das führt nur zu mehr Sprachlosigkeit. Dann kann ich mich überhaupt nicht auseinandersetzen. Das heißt, das ist ein Wunsch, den ich habe für die Zeit danach, dass diejenigen, die AfD gewählt haben, dass die das sagen und dass die anderen sich das anhören, mit ihnen in einen Dialog gehen, auch in einen Streit gehen, aber die nicht ausgrenzen.
Ich habe da gleich direkt eine Frage zu, aber ich würde gerne einmal von Ruth-Maria Thomas auch noch wissen, wie Sie auf Sonntag schauen.
Ja, also ich wohne ja aktuell in Leipzig und habe deshalb quasi die Wahl schon hinter mir, aber bin natürlich noch ganz eng mit Cottbus verbandelt, habe da Familie und sehr, sehr enge Freundschaften und habe einfach mal nachgefragt auch, wie es denen geht, so in Anbetracht der Wahl. Und da haben Leute ganz Verschiedenes gesagt. Ein sehr guter Freund von mir, künstlerischer Leiter des Piccolo-Theaters in Cottbus, Matthias Heine, meinte, er sieht gespannt auf die Wahl, aber zuversichtlich. Er weiß, dass viel zu tun ist und dass quasi nach der Wahl auch nochmal viel Arbeit angepackt werden muss. Aber er ist sich ganz sicher, dass die Mehrheit der Menschen nicht die AfD wählt. Und dass es ganz viele tolle, engagierte Leute in Brandenburg gibt und mit guten Ideen und Zukunftsvisionen und Investitionen. Und genau, versucht, sich darauf zu fokussieren. Andere Freundinnen haben dann gleich zitiert, Heinrich Heine, denke ich an Deutschland in der Nacht, so bin ich um den Schlaf gebracht. Also die sehen weniger positiv auf die Wahl, haben Angst, vor allen Dingen auch Angst, und das passt auch zu dem, was Sie gerade gesagt haben, davor, dass die Gräben in der Gesellschaft noch größer werden, dass man nach dieser Wahl überhaupt nicht mehr zueinander findet, weil die Wählerschaft so unterschiedlich gewählt hat und dadurch ja nicht miteinander in Dialog kommt.
Herr Tangerding, Sie haben gerade gesagt, dass viele AfD-Wählerinnen und Wähler gar nicht darüber reden, dass sie die AfD wählen oder dass sie sogar Mitglied in der Partei sind. Und es ist ja auch so, das hatten wir jetzt auch bei den Wahlen in Thüringen und Sachsen, dass es ja immer noch diesen Überraschungsmoment eigentlich gibt. Man sieht die Umfragen vorher und trotzdem sieht man, wow, es sind so viele Menschen, die die AfD wählen. Und wenn Sie jetzt sagen, naja, im Alltag spürt man das vielleicht gar nicht so. Also wie ist das im Alltag? Sie schreiben darüber in Ihrem Buch. Wie ist das mit AfD-Wählerinnen und Wählern quasi Tür an Tür zusammenzuwohnen? Gibt es da eine Skepsis oder wie ist das für Sie?
Also, wenn wir miteinander sprechen im Alltag mit Bekannten und Freunden und Nachbarn, dann sagen wir nicht, welche Partei wir wählen.
Ja.
Es ist nur auffällig, dass sozusagen die meisten, die von Rechten und Rechtsradikalen sprechen, gar nicht Alltagserfahrung damit meinen, sondern das, was sie in Medien über, sage ich jetzt mal, Björn Höcke oder die Position von Alice Weidel oder so lesen. Das heißt, dass im Alltag offenbar wenig über politische Sachen geredet wird. Und ich denke, da kommen wir wieder zu diesem Punkt, dass es eine Sprachlosigkeit gibt. Das heißt, ich wüsste gar nicht, was ich jetzt sagen sollte, wenn mein Nachbar sagt, ich wähle die AfD. Der Nachbar wüsste gar nicht, was er sagen sollte, wenn ich jetzt sage, ich wähle, sage ich jetzt mal, Bündnis Sahra Wagenknecht oder die Grünen. Mhm. Das heißt, wir sind überhaupt nicht darauf vorbereitet und in der Lage, überhaupt das auszuhalten, dass jemand anderes was sagt, mit dem wir absolut nicht einverstanden sind. Deswegen werden viele Gespräche verhindert.
Ja.
Deswegen spielt, wenn ich das noch sagen darf, bilden wir uns die Meinung viel stärker über Medien, oder ich nenne es mal Medienschnipsel. Also wir sitzen in der Bahn und gucken ein Video an von Robert Habeck und das finden die einen dann total gut und die anderen finden es furchtbar. Umgekehrt, andere machen es mit Alice Weidel und das kommentieren wir dann und so. Aber die eigentliche Alltagserfahrung, das, was wir im Alltag machen können, mit den Nachbarn, mit den Freunden, mit den anderen im Sportverein oder so, das wird irgendwie übersprungen. Und das halte ich für gefährlich, weil der Dialog findet ja nicht statt, wenn wir ein Robert-Habeck-Video angucken oder ein Alice Weidel-Video, sondern der geht nur im Alltag.
Und Sie schreiben ja ganz am Anfang Ihres Buches auch über diese zwei Welten, zwischen denen Sie dann hin und her springen. Also einmal diese Welt, in denen wir diese Social-Media-Posts sehen, in denen wir uns Debatten wie diese hier anhören, in dem alles in so einem akademischen Raum irgendwie stattfindet. Und dann nennen Sie das, glaube ich, Erfahrungswelt. Also da, wo tatsächlich Leute im Forst helfen oder sich ehrenamtlich engagieren. Es geht ums tatsächliche Engagement. Viele Leute, die sich im akademischen Raum befinden, haben nicht die Zeit dafür, schreiben Sie. Aber Sie wandeln eigentlich so dazwischen hin und her. Was unterscheidet diese beiden Welten?
Ich mache es mal mit einer Alltagserfahrung fest. Wenn ich am Montagmorgen mein Handy anmache und auf WhatsApp gehe, dann gucke ich mir häufig die Statusmeldungen an. Da sitze ich da, bin noch ein bisschen verschlafen und gucke, wer sowas erlebt hat. Und das ist auffällig, wie sehr sich beide Welten voneinander unterscheiden. Meine Berliner Freunde, bei denen sehe ich als Statusmeldungen Bilder von Ausstellungen im Hamburger Bahnhof oder ein ganz tolles Café mit einer leckeren Bowl in Mitte. Oder manchmal auch Spaziergänge am Schlachtensee oder in Brandenburg oder so. Bei den Freunden aus Luckenwalde, bei meinen neuen Nachbarn zum Beispiel, sehe ich Kinder auf einer Hüpfburg, Oma beim 80. Geburtstag, Tag der offenen Tür in einem Verein oder so. Das heißt, es ist auffällig, dass in der einen Welt ganz viel, ich nenne es jetzt mal etwas abfällig, Lifestyle zu sehen ist. Wenige Menschen, dafür unglaublich gute Fotos. Also die Fotos meiner Berliner Akademikerfreunde sind viel, viel besser von der Qualität her. Auf der anderen Seite schlechte Fotos, häufig ist die Kamera sogar noch dreckig oder so, dafür aber ganz viele Menschen, ganz viel Leben und da sind auch Kinder drauf und da fragt man auch nicht, willst du fotografiert werden oder so. Und da werde ich jeden Montagmorgen an diese beiden Welten erinnert. Ich glaube, dass das, was man da sieht, schon irgendwie auch für eine bestimmte Art in die Welt zu gucken steht.
Und was hat das mit Politik zu tun?
Also meine These ist in dem Buch ja letztlich, die allermeisten von uns kommen irgendwie vom kleinen Dorf oder aus einer Kleinstadt und sind dann nach Berlin gegangen und die erleben das als Befreiung. Das kleine Dorf, die Kleinstadt war so unglaublich eng, ich musste da weg. Und ich glaube, dass viele von uns noch diese Verletzungen aus der Kindheit, Streitigkeiten mit den Eltern, Bullying würde man heute sagen in der Schule, fiese Nachbarn, dass wir das immer noch mit uns herumtragen und dass wir deswegen mit einer Art Fremdheit oder manchmal Misstrauen auf das Land gucken, weil genau diese Verletzungen wieder getriggert werden. So. Und dass deswegen auch politische Themen, die das Land betreffen, zum Beispiel Autofahren oder öffentlicher Nahverkehr oder so, dass diesen Themen mit Misstrauen begegnet wird, wenn zum Beispiel Leute auf dem Land sagen, ich brauche aber ein Auto. Dass Städter dann ganz schnell, mir kommt es häufig so vor, dass sie das sich gar nicht angucken, sondern dass so ein Grundmisstrauen gegenüber der Landbevölkerung da ist. Und ich habe mich immer gefragt, warum? Weil die Freunde, die ich habe, sind wahnsinnig schlaue, reflektierte Menschen. Und ich begründe mir das inzwischen so, dass es was mit der eigenen Kindheit und den schlechten Erfahrungen in der eigenen Kindheit zu tun hat.
Und dann vielleicht auch dieses Vorurteil, naja, auf dem Land, das sind dann irgendwie alles doch AfD-Wähler, mit denen kann man nicht reden.
Es ist interessant, wir sind 2019 nach Luckenwalde gezogen und die Freunde, die von Berlin uns besuchen, übrigens ist es interessant, für die, die nach Berlin kommen, ist Luckenwalde eine Reise. Für die, die von Luckenwalde nach Berlin fahren, ist es eine Fahrt.
Ja.
Großer Unterschied. Dass wir ganz häufig gefragt werden, wählen eure Nachbarn eigentlich auch die AfD? Also das Bild des AfD-wählenden Nachbarn oder der Nachbarin ist ganz stark. In Berlin gibt es aber auch AfD-Wähler. Und der Nachbar als Figur existiert da überhaupt nicht, weil er überhaupt keine Bedeutung hat. Das sind nur die Freunde und so. Man spricht ab und zu mal mit den Nachbarn und vielleicht geht man da mal auf eine Party. Aber irgendwie herrscht die Vorstellung vor, dass auf dem Land Nachbarschaft eine große Rolle spielt. Und eben auch da kommt wieder die Kindheit, die Nachbarn, die alles beobachtet haben und so. Und in der Stadt ist man irgendwie froh, dass es den Nachbarn als Figur gar nicht so gibt. Und damit, ich nenne es mal, die Beobachtungsinstanz wegfällt.
Frau Thomas, Sie waren Sozialarbeiterin in der Jugendhilfe in Cottbus und jetzt sind Sie Autorin, leben in Leipzig. Vielleicht ist da auch ein starker Kontrast. Also kennen Sie auch diese zwei Welten?
Also ich habe auch in Leipzig in der Jugendhilfe gearbeitet, als Sozialarbeiterin. Und für mich war das aber tatsächlich ein krasser Weltenwechsel, als ich dann angefangen habe, Literatur zu studieren. Ich habe dann nebenbei noch als Sozialarbeiterin gearbeitet und das war immer so ein Clash der Welten. So in der sozialen Arbeit, wo es wirklich um Existenzen geht und dann komme ich da ins Institut und, oh Gott, es geht über Diskurse und schöngeistige Dinge und also wahnsinnig überraschend. Ich war wirklich, ich konnte gar nicht glauben, dass das jetzt so Teil meines Lebens ist. Und ich glaube, das ist schon krass, dass quasi in diesen Kreisen, in denen wir uns bewegen, ich würde das alles so als Kreisen und Blasen irgendwie bezeichnen, dass da schon alle ihr Süppchen kochen. Und ich würde auf jeden Fall zustimmen, dass dieses Überspringen von politischen Diskursen im Alltag, dass das stattfindet. Also, dass es wenig Begegnungen im Alltag gibt außerhalb der eigenen Kreise. Alle wollen tolle Artikel veröffentlichen. Jeder möchte eine tolle Veranstaltung organisieren und Podien voll haben mit Leuten, die wahrscheinlich dann schon weggezogen sind aus dem ländlichen Raum in die Großstadt. Und da werden Sachen gesagt, die eh alle, die im Publikum sitzen, genauso abnicken und so finden. Und es dringt aber wenig nach außen. Also es kommt wenig rein und wenig raus. Und ich schließe mich da selber ein. Ne? Das kotzt mich, seitdem ich quasi Autorin bin und jetzt auch gerade aktuell nicht mehr in der sozialen Arbeit arbeite, kotzt mich das an mir selber auch an. Man macht nicht so wirklich was für die Zivilgesellschaft, so, ne? Also dieses sich in Vereinen zu engagieren und wirklich an der Basis auch zu arbeiten und meinetwegen eine ehrenamtliche Mitgliedschaft irgendwo zu haben, wo man auch das, was man lernt, in den Kontexten irgendwie mit reinbringen kann und andersrum das, was andere Menschen in ihren Kontexten lernen, auch mir geben. Das findet nicht so richtig statt. Also es ist schon alles sehr bubbelig, so von meinem Gefühl her, ne?
Ja, ich würde mich da übrigens auch nicht ausnehmen. Also ich bin zwar auch journalistisch in Brandenburg unterwegs, aber man ist dann doch eher auf der politischen Ebene und wenig bei den Menschen. Und das ist, glaube ich, auch was, was wir uns zum Beispiel beim RBB auch oft vor Augen halten müssen. Wie viel sind wir wirklich bei den Menschen? Es wird viel versucht. Aber Sie versuchen ja, Herr Tangerding, zu den Menschen zu kommen, in den Dialog zu gehen. Vielleicht können Sie mal so ein bisschen aus Ihrer Arbeit erzählen. Also wie versuchen Sie tatsächlich, diese Brücken zu bauen?
Also erstens nehme ich an mir wahr, wie ich reagiere, wenn jemand, der zum Beispiel rechtes Gedankengut äußert, was es mit mir macht. Mhm. Und meine Grundfeststellung war irgendwann, ich habe Angst. Also wenn ich vor dem Supermarkt stehe und da kommt jemand, der ist rechts und der ist auch, sage ich mal, ortsbekannt rechts, dann löst es in mir nicht das Gefühl aus, ich möchte den überzeugen, auch nicht das Gefühl, ich möchte jetzt sofort sozusagen eine Brandmauer gegen den hochziehen oder so, sondern einfach nur Angst. Und zwar Angst davor, dass andere Leute, die mich kennen, mich sehen und dann sagen könnten, der redet mit Rechten. Vor ein paar Monaten war ich eingeladen bei einem Jubiläum von einem Demokratieförderprogramm in einer Landeshauptstadt. Und da habe ich mit einem Vertreter des Feuerwehrverbandspräsidiums gesprochen. Wir haben uns gut unterhalten und er hat dann so rumgeguckt und hat gesagt, Herr Tangerding, nehmen Sie es mir bitte nicht übel, aber hier ist jemand von der AfD und ich will auf gar keinen Fall, dass der mich anspricht. Und dann habe ich mir gedacht, genau die gleiche Angst, die der gerade formuliert, die habe ich auch. Und dann habe ich mir aber irgendwann gedacht, will ich weiter diese Angst haben, dass Leute mich verurteilen könnten? Nee, möchte ich eigentlich nicht. Ich möchte, wenn ich einen Menschen sehe mit rechten Gedankengut, dann möchte ich versuchen, den zu überzeugen. Weil diese Methode, die wir gerade uns, sag ich mal, die nicht AfD wählen, ausgesucht haben, nämlich die sozusagen wegzuschieben, die funktioniert nicht. Es werden ja immer mehr. Und wenn ich den Parlamentarismus richtig verstanden habe, dann muss ich doch diejenigen, die gerade noch eine Partei wählen, für deren Inhalte ich nicht stehe, davon überzeugen, dass die eine andere Partei wählen. Das funktioniert aber nicht, wenn ich überhaupt nicht mit denen rede und die sich vermehren, immer mehr Strukturen ausbilden und überhaupt keinen Kontakt mehr zu Menschen wie mir bekommen. Und wenn es immer heißt, man darf denen keine Bühne geben, dann sage ich nur, aber ich stehe genauso auf der Bühne.
Aber das ist ja total interessant. Also es geht uns eigentlich vielleicht, wenn man das jetzt verallgemeinert, eher darum, wie werden wir wahrgenommen, als tatsächlich was zu verändern. Sie nicken, Ruth-Maria Thomas. Also kennen Sie das vielleicht auch aus der Selbstbeobachtung?
Also ich wohne ja aktuell in Leipzig und auch in Cottbus habe ich mich viel am Theater oder so aufgehalten. Aber natürlich kenne ich das auch, diese Angst, dass man mir was vorwerfen könnte, obwohl ich ja nicht rechts bin und auf keinen Fall sein will. Und ich habe noch gar nicht so sehr darüber nachgedacht, bis wir jetzt dieses Gespräch führen. Und das schade, weil das, glaube ich, ja wirklich was verhindert.
Ja.
Und das war ja wieder auch so dieses Ich in den Mittelpunkt stellt und nicht irgendwie das Gemeinschaftliche, okay, wir müssen hier irgendwie gemeinsam versuchen, das aufzuhalten.
Ich wollte nur dazu fügen, wir haben das Projekt, was wir gemacht haben, also diese Aufarbeitungsprojekte mehrmals vorgestellt.
Aufarbeitung der NS-Zeit.
Ja, NS-Zeit, genau, da ging es um NS-Zeit. Mehrmals vorgestellt auf Konferenzen, in Workshops, teilweise in Online-Unterhaltungen und so. Und es gibt in der linken, linksprogressiven Blase, nenne ich es jetzt auch mal, gibt es unglaubliche Kritik an Menschen, die sich auf Dialog-Debattenformate einlassen. Also ich wurde von niemandem so stark kritisiert, wie von Leuten, die auch aufarbeiten. Die nur ganz klar eine Grenze ziehen und das meiner Ansicht nach auch zu wenig reflektieren, wie sie das tun, was das für Effekte hat. Sagen, auf gar keinen Fall darf man Projekte machen, in denen potenziell rechtes Gedankengut geäußert wird. Und dahinter steckt eine Vorstellung von Debatte, die nicht meine ist, nämlich, dass sobald man mit jemandem redet, immer ein Teil von Zustimmung dabei ist. Das ist überhaupt nicht mein Ansatz und auch nicht das, woran ich glaube. Wenn ich hier vorne an der Fußgängerampel stehe und es kommt ein LKW angefahren, obwohl der rot hat und ich den anschreie, dann rede ich mit dem nicht, weil ich dem zustimme, sondern weil ich möchte, dass er beim nächsten Mal was anders macht. So. Und das ist die Idee von Debatte und von Konflikt, die ich habe. Das heißt, ich muss mit dem reden, aber das heißt überhaupt nicht, ich rede nur mit Menschen, denen ich schon irgendwie zustimme. Und das ist ein großes Unverständnis oder Missverständnis. Und ich glaube, dass wir dieses Bild von Konflikt aus den Köpfen rauskriegen müssen.
Ja, das ist ja auch was im journalistischen Kontext immer wieder zur Diskussion steht. Also wie viel sprechen wir eigentlich mit der AfD zum Beispiel? Führen wir diese Interviews oder nicht? Da gibt es auch viele verschiedene Meinungen. Sie würden jetzt wahrscheinlich sagen, wir müssen schon mit Ihnen sprechen. Ruth-Maria Thomas, wie sehen Sie das?
Gott sei Dank bin ich keine Journalistin. Es kommt immer darauf an, wie Bühnen auch geboten werden. Also ich bin strikt dagegen, zum Beispiel wirklich der AfD in ihrer unsäglichen Migrationshetze permanent Bühnen zu bieten und Sendezeit zu geben und dadurch zu einer großen Angst zu schüren, die eigentlich unbegründet ist. Also das zum Beispiel finde ich auch fatal.
Aber Sie haben ja, Herr Tangerding, auch gesagt, es geht Ihnen darum zu überzeugen. Funktioniert das in der Realität?
Also mit der NS-Zeit, die wir da aufgearbeitet hatten, hatten wir jetzt nicht ganz so ein heftiges Thema wie Migration. Aber wir haben schon festgestellt, dass es unglaublich unterschiedliche Meinungen gibt in so einer Kleinstadt, wie man die NS-Zeit aufarbeitet. Also klassischerweise diejenigen, wo der Großvater in Stalingrad geblieben ist, die der Meinung sind, wir müssen mal wieder uns die Wehrmachtssoldaten angucken und die haben sozusagen nur ihre Pflicht getan und so. Und dann gibt es andere, die sich ganz stark auf die Opfer konzentrieren wollen, auf die jüdische Bevölkerung oder auf Zwangsarbeiter und alles dazwischen. Ne? Großer Unterschied ist noch, ob der Ort zerbombt wurde oder nicht. Da gehen auch nochmal dann die Meinungen sehr auseinander und so. Aber wir hatten ein schwieriges Thema und wir haben eine Methode entwickelt, die ich glaube, die man auch auf andere Themen, zum Beispiel Migration, anwenden könnte. Und es gab einfache Regeln. Die erste Regel war, erstmal wird nur recherchiert. Das heißt, wir haben noch überhaupt nicht diskutiert, sondern wir haben erstmal alles zusammengetragen, was wir über den Ort in der NS-Zeit finden konnten. Wir im Bundesarchiv, die Leute vor Ort haben Fotos, Feldpostbriefe und so weiter besorgt, Zeitungsartikel. Und in einem zweiten Schritt haben wir auch noch nicht diskutiert, sondern wir haben die Rechercheergebnisse allen weitergetragen. Wir haben da sichergestellt, dass alle das gelesen haben. In einem dritten Schritt durfte man diskutieren, klar, das war ja auch der Sinn und Zweck, aber die Sachen, die man gesagt hat, durften den Rechercheergebnissen nicht widersprechen. Mhm. So. Also man konnte nicht einfach irgendwas behaupten, sondern es musste stimmen und es musste abgedeckt sein durch die Fakten, die wir ja selber recherchiert hatten. Mhm. So. Und dann haben wir Vorschläge entwickelt für Ausstellung, Dokumentarfilm, Podcast, was auch immer wir gemacht haben. Und da durfte es eben auch unterschiedliche Ansätze geben. Wir haben auf unterschiedliche Arten und Weisen NS-Zeit in dem Ort dargestellt. Und das Wichtigste, sage ich mal, kommunikativ war, dass wir am Anfang einen Schritt gemacht haben, bei dem alle beteiligt waren. Das heißt, wir hatten schon eine Verbindung zueinander. Und dann sind die unterschiedlichen Meinungen, die Haltungen, die danach aus der Gruppe geäußert wurden, haben nicht mehr so befremdend gewirkt, weil man hatte mit dem anderen schon, sage ich mal, 2 Stunden im Stadtarchiv zugebracht. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, die Trennung von Recherche und, sage ich mal, Konzepten. Und was ich erlebe, ist, dass eigentlich erstens mal diese Trennung überhaupt nicht vorgenommen wird. Das heißt, geht sofort los mit Haltungen. Mhm. Und zwar leider in vielen Mediendebatten, genauso wie wenn ich vorm Nahkauf stehe in Luckenwalde und mich mit Leuten unterhalte. Und das andere ist, dass es überhaupt kein Ziel gibt. Und das ist eben der große Vorteil von Projekten auf dem Land. Die meisten Leute auf dem Land wollen irgendwann auch damit zu Ende kommen. Das heißt, so, was machen wir denn jetzt damit? Die haben keine Lust, ewig zu diskutieren. Aber nach Karen Mioska gibt es kein Projekt, was die Leute gemeinsam machen müssen. So, ne? Wir werden also zu stark von Debatten beeinflusst, die überhaupt kein Ziel haben, keine Ebene im Machen entwickeln wollen. So. Und deswegen glaube ich ganz fest daran, dass man auch auf lokaler Ebene Themen wie Migration angehen könnte und dass schon allein durch die Fakten extreme Positionen wie zum Beispiel von der AfD abgefedert würden.
Und man hat ja dann auch schon diese Beziehungsebene, die ja schon viel dabei hilft, sich zu verstehen. Frau Thomas, Sie haben ja in der Jugendhilfe gearbeitet und eine Sache, die wir jetzt gelernt haben und vielleicht auch eine Erzählung, die sich jetzt auch nochmal durch die Wahlen in Thüringen und Brandenburg ja revidiert hat, ist, dass, naja, die jungen Menschen wählen die AfD nicht. Das wissen wir jetzt eigentlich seit ein paar Jahren, dass das nicht so ist, sondern dass junge Menschen sehr wohl die AfD wählen, dass wir auch an Schulen in Brandenburg ein zunehmendes Problem haben damit, dass Schülerinnen und Schüler rechtsextreme Ideologien übernehmen. Wir haben dort rechtsextreme Vorfälle. Wir hatten hier im Frühjahr eine Sendung auch dazu, dass die ostdeutschen Schülerverbände davor warnen, an die Politik appellieren. Wie haben Sie das in Ihrer persönlichen Arbeit auch wahrgenommen? Also wie geht man vielleicht auch auf junge Menschen zu, die sich plötzlich diesen rechtsextremen Ideologien irgendwie hingezogen fühlen?
Ja, man muss halt auf sie zugehen. Ich glaube, das ist wirklich ganz, ganz, ganz wichtig. Ich habe mir jetzt in Vorbereitung auch auf die Sendung mal TikTok angeschaut und die AfD auf TikTok und die Trends auf TikTok der AfD. Also die AfD spricht die Sprache der Jugend, hat die Codes. Es gibt so Trends, wo man dazu tanzen kann und dann kommt so ein AfD-Song und dann trendet das und da machen ganz viele mit. Challenges und all das. Genau, also da gibt es leider ja sehr viel Attraktivität. Und vor allen Dingen gibt es so eine Form von Augenhöhe, die die AfD versucht herzustellen. Und ich glaube, dass gerade jetzt durch Corona und die zunehmenden Krisen, also Inflation und Krieg, diese Angst, die existiert, die wird leider von der AfD aufgenommen. Und es werden ganz, ganz einfache Antworten gegeben. Und zwar, dass wenn die AfD gewählt wird, dann können alle Ängste aufgelöst werden, denn dann gibt es ja auch immer einen Schuldigen, ne? Und das ist immer was mit der Migration zu tun. Und das ist natürlich fatal. Und ich glaube, wir müssen als Gesellschaft anfangen, uns den Jugendlichen zuzuwenden. Und zwar so richtig. Es braucht erstmal Schulen mit Zeit, Geld. Wir müssen anfangen, alles Geld, was wir haben, quasi da reinzuballern, um dieses überlastete Schulsystem, was da passiert, ne, mit dem, also ich habe ja auch Cousinen und Freunde, die Kinder haben, die jünger sind, das ist ja schrecklich. Und um das aufzufangen, braucht es ein gutes Zuhause. Und das haben aber nicht alle Kinder und Jugendliche, weil wenn du irgendwie das auffangen willst, brauchst du Zeit, Kraft, Geld. Und da muss investiert werden. Wir sind als Gesellschaft alle dafür verantwortlich, dass unsere Jugend jetzt spreche ich schon so, aber ja, dass wir uns darum kümmern. Wenn ich mir die ländlichen Räume anschaue, da wird mir Angst und Bange. Mhm. Also da gibt es keine kulturelle Förderung, ganz wenig kulturelle Förderung, die niedrigschwellig ist, die kostenlos ist. Es gibt ein paar Fußballvereine und vielleicht 1, 2, 3 freiwillige Feuerwehren, aber kein breit gefächertes Angebot im ländlichen Raum. Und das ist unbedingt vonnöten, weil sonst hat die AfD leichtes Spiel. Und vor allen Dingen auch Angebote mit den Kindern und Jugendlichen. Also, dass sich auch an ihren Interessen irgendwie langhangelt, am besten von Leuten, die dort leben. Und das ist schwierig, glaube ich, herzustellen, wenn das eine Mutter oder ein Vater neben dem 40-Stunden-Job noch irgendwie versucht, da Freizeitangebote zu schaffen. Da brauchst du schon richtig öffentliche Gelder für. Und wir brauchen da Strukturen, die, ja, am besten sollten sie schon gewachsen sein, weil wir keine Zeit mehr so richtig haben, aber dann wenigstens jetzt anfangen, irgendwie starke Strukturen zu etablieren.
Und diese Frustration, ist das auch was, was Sie schon vor ein paar Jahren in Ihrer Arbeit beobachtet haben oder merken Sie, da spitzt sich jetzt gerade was zu?
Also ich glaube, die Frustration war schon immer da, weil die soziale Ungleichheit und die Schere zwischen Arm und Reich schon immer existiert hat und weil es immer Leute gibt, die durch das System abgehängt sind. Und gerade arbeite ich ja nicht mehr aktuell als Sozialarbeiterin, aber wenn ich mir das anschaue, quasi die Zahlen der Jugendwähler und auch die Zustände nach der Corona-Pandemie, in denen ja auch wirklich ganz viele Jugendliche isoliert waren, ganz viel Bildschirmzeit hatten, Zeit zu Hause, die Eltern, wie gesagt, ne, nicht jeder hat das Privileg, ein Zuhause mit Zeit und Geld und Kraft zu haben. Und da gab es keine Medienkompetenz oder so, die das nachträglich aufgearbeitet hat. Also kann schon sein, dass sich gerade auf jeden Fall das, was eh schon immer gedrängt hat und ignoriert wurde, sich jetzt zuspitzt. Ja.
Mhm. Erleben Sie das auch, Herr Tangerding?
Also, was schwierig ist, glaube ich, für Jugendliche heute, ist, dass sie bei den wichtigsten politischen Themen eigentlich nur zustimmen sollen. Also die sollten zustimmen den Corona-Schutzmaßnahmen. Die sollen zustimmen, dass in die Ukraine Waffen geliefert werden. Die sollen zustimmen unserem Prinzip der offenen Grenzen, sage ich mal. Ne? Oder so eine Pro-Migrationshaltung einnehmen. Das erlebe ich ganz stark in den Schulen. Und das erlebe ich auch in Demokratieförderprogrammen, die sich mit Jugendlichen auseinandersetzen. Das heißt, ihnen wird eigentlich ganz häufig nur der Beitritt zu solchen Zustimmungskollektiven angeboten. Auch hier fehlt die Debatte. Ich habe selber früher Jugendarbeit gemacht. Ich war in einer Jugendgruppe und wir durften uns irren. Wir durften Sachen sagen, die nicht gedeckt waren. Damals war Bosnienkrieg. Wir haben eine Demonstration gemacht mit dem wenigen Wissen, was wir hatten. Und wir hatten aber Eltern und Gruppenleiter und Lehrer, die haben uns einen Rahmen geboten. Aber innerhalb des Rahmens durften wir uns irren. Wir durften Argumente ausprobieren. Da hat keiner irgendwie sowas gesagt, wir seien Milosevic-Trolle, wenn wir gegen den Krieg waren. Oder wir seien Vasallen der USA oder so. Das heißt, was die Jugendlichen heute mitbekommen, ist, finde ich, so stark von Abwertung geprägt, also Gegenpositionen, dass es mich nicht wundert, dass die ausgerechnet die Parteien wählen als Jugendliche, die Gegenpositionen einnehmen. Das ist die Quittung dafür, dass wir Jugendlichen keine richtigen Debattenräume mehr anbieten. Und das würde ich mir auch wünschen, dass mal ein Lehrer es aushält, dass ein Schüler, sag ich jetzt mal, eine migrationskritische Haltung einnimmt und der nicht sofort widersprechen muss oder auch was Waffenlieferungen in die Ukraine angeht, allgemein die Ukraine-Politik, sondern dass der den mal reden lässt und dass er sich mal irren lässt. So, das würde ich mir wünschen. Ich glaube, dass damit auch die Wahlergebnisse, was Jugend-Erstwähler angeht, sich ändern würden.
Ja, dieser Gedanke kommt mir jetzt natürlich auch immer in Spagat, wenn man zum Beispiel Lehrer ist. Man will wahrscheinlich schon klar machen, die AfD ist eine Partei, die vom Verfassungsschutz beobachtet wird, als rechtsextrem in Teilen eingestuft wird, dass man sich da an den Fakten orientiert und es trotzdem schafft, Jugendlichen eine freie Meinungsbildung zu ermöglichen. Das ist ja ein Spagat, richtig?
Es ist ein Spagat. Wenn man sich aber anguckt, wer in unseren Familien die größten Berührungen hat mit Migration, sind es ja häufig nicht die Erwachsenen, sondern die Schüler. Hm. Ja, bei den Erwachsenen auf unseren Arbeitsstellen gibt es ja in der Regel weniger migrantische Personen, die nicht unsere Sprache sprechen, die erstmal die ganzen Verfahren hier kennenlernen müssen und so. In den Schulen aber schon. Das heißt, die Schüler sind eigentlich, was Migration angeht, die viel größeren Experten als wir. So, das heißt, wir müssten denen mal zuhören, auch den Konflikten zuhören, auch der Überforderung zuhören, auch zuhören, wenn die sagen, es geht nur noch um, jetzt sag ich mal, die neuen Mitschüler, da kümmert sich der Lehrer, die Lehrerin die ganze Zeit drum, was ist eigentlich mit mir? Das heißt, das ganze Anerkennungssystem in einer Klasse wird verschoben, ne? Notwendigerweise. Und es hat auch mit den Ressourcen zu tun, die nicht zur Verfügung gestellt werden. Ich kenne das aus so vielen Schulen, die betteln nach Lehrern, bekommen aber keine. Ja? Das heißt, statt die mit unseren Werten, die ich auch sinnvoll finde, ne, offene Gesellschaft, so schnell zu konfrontieren, lassen wir doch erstmal erzählen. Und wie gesagt, lassen wir Jugendliche sich selbst ausprobieren und Fehler machen. Das fände ich total wichtig.
Ja. Ich finde, ja, absolut, Jugendliche müssen Fehler machen dürfen und sich ausprobieren. Mit dieser Migrationsdebatte habe ich aber schon so den Wunsch, weil ich habe das Gefühl, die AfD hat das ganz beliebte Mittel, die Zustände, die wir gerade angesprochen haben, die Missstände in der Gesellschaft, das marode Gesundheitssystem und das alles, auch was die jungen Leute stört und wovor sie Angst haben, wenn sie in ihre Zukunft blicken, alles auf die Migration zu schieben. Und ich finde es wirklich existenziell, wenn das endlich umgelenkt wird und wenn da nicht diese einfache Erklärung, es sind die Migranten, irgendwie immer wieder erzählt wird und dem auch Raum gegeben wird, sondern wenn da wirklich gesagt wird, nein, stopp, das ist ein falsches Narrativ und dieses Narrativ, dem können wir keinen Raum mehr geben und da müssen wir jetzt sofort das richtigstellen. Also das frage ich mich, warum wird denn das nicht sofort richtiggestellt, auch in den Talkshows? Warum wird denn da nicht sofort gesagt, Moment, stopp, aber das stimmt einfach nicht? Fragt ihr euch das auch?
Also ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, es ist wahrscheinlich auch oft tatsächlich diese Sprachlosigkeit, manchmal in den Momenten dann zu reagieren. Oder auch eine Angst vor der Reaktion des Gegenübers, das vielleicht weniger in den Talkshows als in dem echten Miteinander, wo man weiß, naja, ich muss morgen auch wieder in den Supermarkt und ich habe eigentlich keine Lust, dass ich jetzt hier nicht mehr meine Milch kaufen kann. Herr Tangerding, also wie schaffen Sie irgendwie das miteinander zu verbinden? Klar zu sagen, hier ist eine Grenze, aber hier können wir weiterreden.
Ich glaube, das Problem jetzt an der Migration ist, und ich würde zustimmen, dass zu viel sozusagen auf die Migrationsproblematik geschoben wird. Das Problem ist, ich glaube, das war die Krise, die jetzt obendrauf kam, die man einfach nicht mehr kann. Wir schlittern ja von Krise zu Krise, also von Corona, dann Inflation, Ukraine-Krieg, Gaza-Krieg. Und die Migration lief ja sozusagen seit 2015, 2016 parallel immer so mit, ist jetzt in den letzten ein, zwei Jahren total hochgekocht. Und ich glaube, es ist einfach diese Dauerhaftigkeit von Krisen.
Wobei das Spannende an der Migrationskrise ist ja, dass sie eigentlich gar nicht so greifbar ist wie zum Beispiel die Corona-Krise, sondern sie lässt sich ja gar nicht dadurch erklären, dass jetzt massenhaft Menschen über die Grenzen stürmen würden, sondern wir sehen es vor allem, also die Migrationsdebatte hängt sich ja gerade zum Beispiel an diesem Attentat in Solingen zum Beispiel auf, also an sehr schlimmen Vorfällen, die dann wieder diese Debatte zum Hochkochen bringen, die sich gar nicht so unbedingt durch reine Zahlen decken lässt.
da würde ich gerne einhaken, weil das die Journalistin Gilda Sahebi bei Karin Mioska ganz toll gesagt hat. Sie meinte ja auch, dass wenn sie sich nicht seit Jahren damit beschäftigen würde und diesen Debatten zuhören würde, dann würde sie, so wie über Migration gesprochen wird, auch Angst bekommen, weil es sich so anhört, als stünden ganz viele Menschen vor den Toren Deutschlands und alle wollen rein, und wenn wir nicht sofort jetzt handeln und was tun, dann geht Deutschland den Bach runter. Aber das ist ja gar nicht so. Und dadurch, dass aber immer darüber geredet wird, werden ja die wahren Probleme gar nicht angegangen. Also das Gesundheitssystem, die Schulen und das alles, das liegt ja dann auf Eis. Das ist tragisch, ja.
In meiner Erfahrung verläuft die Spaltung auch gar nicht zwischen denen, die für Migration sind und diejenigen, die es eher ablehnen, sondern zwischen denen, die täglich Erfahrung haben mit dem Problem und anderen, die keine Erfahrung mit dem Problem haben. Wenn ich später vielleicht meinen Freund treffe, der am Rosenthaler Platz Grafiker ist, für den hat sich seit 2015 überhaupt nichts geändert. Der geht zur gleichen Arbeitsstelle, der hat dieselben Kunden, der bekommt sein Geld überwiesen durch die gleichen Verfahren wie 2015. Gestern Abend habe ich Freunde getroffen in der Nähe von Luckenwalde, die haben eine Physiotherapiepraxis. Deren Arbeitsalltag hat sich sehr stark geändert, vor allem in den letzten 2 Jahren, weil viele Migranten, Migrantinnen reinkommen, Rezepte dabei haben, sich nicht richtig verständigen können, gar nicht verstehen, dass mit den Rezepten sie noch keine Behandlung kommen, sondern sie erstmal zum Sozialamt müssen, um sich die Behandlung bezahlen zu lassen. Wenn sie damit zurückkommen, können sie aber gar nicht richtig erklären, was sie überhaupt für Beschwerden haben. Die Übungen kann man ihnen schwerer beibringen und so. Das sind reale Änderungen, und Zeit ist Geld in so einer Physiotherapiepraxis. Das ist für die eine Änderung. Die müssen dazu irgendwie Stellung nehmen. Oder ganz viele Feuerwehrleute, mit denen ich Kontakt habe, da kamen Flüchtlingsunterkünfte als Einsatzorte hinzu. Allermeistens sind es Fehlalarme. Die müssen 2 oder 3 Mal pro Nacht raus. Also zumindest in der Anfangsphase. Das hat sich jetzt inzwischen gebessert. Und die müssen trotzdem am nächsten Tag zur Arbeit und haben dann eine kurze Zündschnur ihren Kindern gegenüber oder der Ehefrau gegenüber. Was ich mir wünschen würde, ist, dass diejenigen, die wenig Berührung haben mit Migration, mehr die, die ganz viel Berührung haben mit Migration, Schüler, Lehrer ganz, ganz stark, Feuerwehrleute, das gesamte Gesundheitspersonal, mehr befragen würden und sich dafür interessieren würden. Das ist, wie gesagt, glaube ich, eine große Spaltung, dass diejenigen, die in ihrem Alltag, ich gehöre auch dazu, ich bin überhaupt nicht von Menschen mit Migrationshintergrund abhängig, überhaupt nicht. Ich kann mich engagieren in der Flüchtlingshilfe. Ich habe einen Freund, einen Iraner, der hat gerade einen Imbiss aufgemacht, den unterstütze ich ab und zu mal so ein bisschen und passe auf die Kinder mit auf und so. Aber es gibt eben Leute, für die Lehrer zum Beispiel in allererster Stelle, alle Lehrer, die ich kenne, die sind in einem großen Konflikt, die wollen gute Lehrer sein, die wollen jedes Kind mitnehmen, aber sie können es nicht. Das äußert sich dann in Frustration, dass sie keine Lust mehr haben. Ganz viele reduzieren dann ihre Arbeitszeit und so. Und mein Wunsch wäre einfach, dass die vielen, und das sind, glaube ich, deutlich mehr, die vielen, die nicht im Alltag mit Migration zu tun haben, sich mehr für die interessieren, deren Alltag das bestimmt.
Also es geht auch darum, neue Bedürfnisse anzusprechen, sich zu fragen, wie müssen wir Infrastrukturen verändern, um neue Begebenheiten irgendwie handeln zu können. Aber tatsächlich ja auch schauen, ist das jetzt eine Krise, die uns in der Stabilität unseres Staates bedroht oder nicht? Oder müssen wir einfach noch mal genauer hinschauen und auch auf unsere Debatten schauen, ob die in die richtige Richtung gehen? Weil ich habe das Gefühl, wir sprechen eigentlich viel zu wenig über diese Bedürfnisse, die dann vielleicht die Praxis auf dem Land hat oder der Lehrer, auch in Berlin, ja zum Beispiel, Frau Thomas.
Ja genau, um soziale Probleme. Also für mich sind das keine Migrationsprobleme, sondern soziale Probleme, über die gesprochen wird. Genau, also das Wording finde ich da schon wichtig.
Ich möchte mal ein ganz konkretes Beispiel nennen. In Würzburg gab es 2021, Würzburg ist ja meine Heimatstadt, 2021 eine Messerattacke. Und was danach passiert ist, ist, es gab eben diejenigen, Bündnis Würzburg bleibt bunt, die die Messerattacke wahrgenommen haben, die das auch, sag ich mal, betrauert haben und so, aber die von Anfang an gesagt haben, hey, bitte nicht alle Geflüchteten jetzt über einen Kamm scheren. Es liegt nicht daran, dass wir in Deutschland jetzt überrannt werden. So. Und dann gab es auch die AfD. Björn Höcke kam, hat bescheuerterweise weiße Rosen da niedergelegt an dem Ort und so. Und wenn ich jetzt mit Leuten spreche über das Messerattentat, dann sagen die, da kam ja dann der Höcke. Das war ja so furchtbar, dass die Rechten das sozusagen gleich in Anspruch genommen haben. Das heißt, das hat die Spaltung in der Stadt verschärft. Man nimmt eher die politischen Gräben wahr, als dass man als Stadtgesellschaft zusammensteht und überlegt, wie können wir denn was besser machen. Und das, da greift jetzt sozusagen wieder der Ansatz oder der Vorschlag, den ich vorhin gemacht habe. Eigentlich muss man sich nach sowas sofort zusammensetzen, strukturiert reden. Ja. Auch die Leute, die sozusagen eine Wut haben auf die Behörden und die Änderungen haben wollen, die mehr Sicherheit schaffen wollen, dass die gehört werden, dass es eben nicht sofort in irgendwelche Extrempositionen abgleiten kann. Also auch hier spielt, glaube ich, das Miteinanderreden und das Zuhören eine große Rolle. Und mit Zuhören meine ich vor allem, ich möchte geradezu mir Erfahrungen anhören, die nicht meine sind. Ich möchte mit einem Feuerwehrmann sprechen oder mit einer Krankenschwester. Auch wenn es mein Bild, was ich haben möchte zu Migration, wenn ich es ändert. Aber ich setze mich dem aus und ich versuche, mich verändern zu lassen durch das, was ich erfahre.
Ich wollte nur noch mal sagen, genau das, das eigentliche Problem nicht Migration ist, sondern dass es ein soziales Problem ist und ein sozialstaatliches Problem ist, dass das gleichzeitig stattfinden kann, diese Aufklärung darüber. Und dass man halt genau nicht die ganze Zeit von dem Migrationsproblem spricht. Ich glaube, das gehört essentiell dazu.
Ja. Jetzt kommen wir langsam zum Ende dieser Sendung. Sonntag sind Wahlen in Brandenburg. Wenn ich in die Runde schaue, wählt, glaube ich, nur eine Person am Sonntag. Das sind Sie, Herr Dangerding, richtig, weil Sie leben in Luckenwalde, ich lebe in Berlin. Frau Thomas lebt in Leipzig. Trotzdem sind wir alle nah dran. Wenn wir mal ein bisschen auf die Zeit nach der Wahl schauen, was muss da passieren, damit Brandenburg nicht auseinanderdriftet, noch mehr?
Ich beschreibe ja auch in meinem Buch die Erfahrung, die ich selber gemacht habe mit der Demo gegen rechts. Ich habe da selber gesprochen und mir ist danach aufgefallen, dass wir in diesem Kampf gegen rechts eigentlich vergessen haben.
Ganz diese Demonstration ganz kurz?
In Luckenwalde. Und mir ist aufgefallen danach, dass ich spreche jetzt erstmal nur von mir, vergessen habe, überhaupt konkrete Probleme in dem Ort zu lösen. Und seitdem frage ich mich, was sollen wir weiterhin gegen rechts demonstrieren oder sollen wir einfach versuchen, für, in meinem Fall, Luckenwalderinnen und Luckenwalder was zu verbessern? Und für mich symbolisch war, dass unser Freibad die Öffnungszeiten verkürzt hat aus Personalmangel. Das heißt, auch in den Schulferien konnten Kinder und eben auch migrantische Kinder am Montag und Dienstag nicht ins Freibad. So, das hat erst am Mittwoch aufgemacht und abends auch relativ schnell, nämlich um 18 Uhr wieder geschlossen. Und mein Wunsch ist es, ganz konkret für Luckenwalde einen Bademeister zu finden, eine Kneipe wieder aufzumachen, bei uns Fußgängerbrücken zu reparieren oder mitzuhelfen. Ich sollte das besser selber nicht reparieren, aber in Luckenwalde gibt es ganz viele Menschen mit so einem großen handwerklichen Geschick, dass man die holt. Teilweise stehen die auch vorm Nahkauf. Die wurden nur lange nicht gefragt, ob sie mal wieder ihre Kreissäge auspacken können. Und dass wir einfach über die Auseinandersetzung mit dem politischen Gegner nicht vergessen, hey, es gibt hier konkrete Probleme zu lösen und die können wir jenseits von jeglicher Parteizugehörigkeit lösen. Und es fühlt sich, glaube ich, sogar gut an, das gemeinsam zu tun.
Ruth-Maria Thomas, was ist Ihr Anliegen für die Zeit nach den Wahlen in Brandenburg?
Ich habe eine richtig gute Idee für alle Menschen, die immer viel über den Osten schreiben und selber nicht mehr darin leben, für alle, die weggezogen sind und ganz traurig zurückgucken auf den Osten. Man kann ganz viel spenden, man kann total tolle Projekte unterstützen, man kann selber vielleicht, Berlin, Brandenburg ist ja jetzt auch keine Weltreise, kann vielleicht selber gucken, wie und wo man sich engagiert und vor allen Dingen kann man sich als ganz Deutschland begreifen und das auch zu seinem Thema machen und Brandenburg nicht alleine lassen, sondern sagen, hey, ich bin genauso dafür verantwortlich. Man kann ja, weiß ich nicht, Erbe, was man vielleicht hat, dahin tragen und versuchen, stabile politische Strukturen und vor allen Dingen auch ganz viel Ehrenamt zu unterstützen. Und die Leute sichtbar machen, die das schon die ganze Zeit tun, die nicht ausblenden, sondern diese Arbeit sichtbar machen, dieser Arbeit Sendezeit und Präsenz geben, damit sich auch junge Leute daran orientieren können, auch sehen können, ah, okay, das gibt es, das ist möglich. Vielleicht dadurch auch Vorbilder finden.
Ruth-Maria Thomas, Clemens Tangerding, vielen Dank für Ihre zweiten Gedanken.
Dankeschön.
Danke Ihnen.
Aus Angst nicht in den Dialog gehen, weil andere das negativ bewerten könnten. An diesem Gedanken von Clemens Tangerding bin ich hängen geblieben. Dabei könnte man in diesen Dialogen vermutlich so viel erreichen, selbst wenn man sich nicht einigt. Aber vielen, gerade uns, die die Debatten in den Medien führen, ist es dann doch oft zu wichtig, wie sie von außen gesehen werden. Ich nehme also mit, angesichts dieser Wahlen und angesichts der Bedrohung der Demokratie, doch lieber wirklich was tun. Vor Ort und zwar egal, ob andere das jetzt gut finden oder nicht. Ich glaube, das haben wir alle drei durch dieses Gespräch nochmal gemerkt. Das war der zweite Gedanke. Ich bin Ann-Christin Schenten und danke fürs Zuhören und Weiterdenken.